Ein Mann, eine Frau, ein Gespräch und zwar eine Sonderausgabe dieses Mal, denn ich sitze in Brandenburg im Coconut. Coconut ist ein Coworking Space in der Nähe von Bad Belzig in Brandenburg, so eine Stunde südlich von Berlin. Und neben mir sitzt diesmal nicht der Christian, sondern neben mir sitzt Katja. Hallo Katja.
Hallo.
Und Katja habe ich hier im Coconut getroffen. Im Hintergrund sitzt übrigens noch Britta. Brittas Website werde ich auch in den Shownotes verlinken. Und Britta macht hier den Bodyguard, denn wir sitzen hier in freier Natur an einem See. Und wenn ihr zwischendurch mal Grillen zirpen und Vögel hört, dann hat das alles so seine Richtigkeit. Wir sitzen hier inmitten der Natur. Ja, und Britta wird aufpassen, dass uns niemand quatschend durchs Mikro läuft. Danke Britta schon mal an dieser Stelle.
Ja. Und wenn es Plumps macht, dann ist Britta in den See gefallen.
Ja, es gibt ja auch ein Floß. Wir haben aber davon Abstand genommen, das Ganze auf dem Floß aufzunehmen. Das war uns dann doch ein bisschen zu heikel. Genau. So, Katja.
Hallo.
Wie heißt du?
Ich heiße Katja Reister.
Und wo wohnst du?
In Berlin.
Bist du da auch geboren?
Nee, ich bin in der Nähe von Saarbrücken in dem schönen Ort Zweibrücken geboren.
In Zweibrücken. Da warst du aber nicht immer, sondern du hattest auch verschiedene Stationen im Leben schon, richtig?
Ja, also ich bin da aufgewachsen tatsächlich. Dann bin ich zum Studieren nach Marburg gegangen. Dann war ich nach Marburg ganz kurz in Frankfurt und dann bin ich in die große weite Welt gezogen. Erst nach New York und dann nach London.
Darüber werden wir später noch sprechen. Was machst du beruflich?
Ich bin beruflich, nenne ich mich Producerin. Das weiß immer keiner, was das sein soll. Also ich entwickle und produziere Hörformate, das heißt Hörspiele, Hörbücher und Podcasts.
Und auch darüber werden wir gleich sprechen.
Juhu.
Und du machst Ferien hier in Brandenburg.
Richtig.
Wie kommt man dazu, Ferien in Brandenburg zu machen?
Weil das so sehr, sehr schön ist in Brandenburg. Und wenn man in Berlin wohnt, bietet sich das natürlich auch an, weil es nicht weit ist.
Dann wollen wir jetzt gleich mal darüber sprechen, über deinen Werdegang. Also du hast ja schon erzählt, du bist im Saarland geboren.
Rheinland-Pfalz ist das noch.
Ach, das ist noch Rheinland-Pfalz.
Streng genommen,
okay.
Ja.
Okay. Dann zum Studium. Was hast du studiert?
So die typische brotlose Kunst, neuere deutsche Literatur und Medien, Amerikanistik und Politik. Nachdem ich ein Semester Jura studiert hatte und festgestellt habe, dass das nichts für mich ist.
Warum war das nichts für dich?
Das war mir zu logisch.
Okay, gut, das lasse ich mal so stehen. Und dann bist du zum Unlogischen übergegangen.
Ja.
Und deine Eltern fanden das okay oder haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen?
Nö, also ich glaube, mein Vater hätte das mit dem Jura besser gefunden. Meine Mutter war wahrscheinlich still und heimlich, hat sich gefreut, weil ich glaube, ich das gemacht habe, was sie nie machen durfte. Die durfte damals noch nicht mal Abitur machen von ihren Eltern aus, weil sie eine Frau war.
Aha, okay. Und sie war froh, dass du dann überhaupt studieren
kannst. Ja, und auch, meine Mutter hat uns alle immer sehr gefördert, was Literatur angeht. Meine Mutter ist, glaube ich, der belesenste Mensch, den ich kenne. Und hat das sehr gefördert. Und ich glaube, dass ich dann Literatur studiert habe, hoffe ich doch, dass ihr das Freude gemacht hat.
Und es hat ja auch Früchte getragen, denn du beschäftigst dich ja jetzt auch mit Literatur.
Ja, erstaunlicherweise, wer hätte das gedacht?
Ja. Und ja, du bist dann nach dem Studium nochmal kurz nach Frankfurt gegangen, hast du eben gesagt?
Genau, ich war nach dem Studium, habe ich bei der Frankfurter Buchmesse gearbeitet.
Ach, okay.
Kurz in einem Projekt, das mit so einer virtuellen Messe zu tun hatte.
Ja.
Also die Messe ist ja für Fachbesucher man handelt Rechte und Lizenzen.
Ja.
Und es gab ein Projekt damals in den Anfängen des digitalen Zeitalters.
Wann war das ungefähr?
Das war 1998,
1999. Ja.
Und dann gab es eben ein Projekt, die eben nicht nur diese Buchmesse, die ja einmal im Jahr im Oktober für ein paar Tage stattfindet, sondern dass man eine Plattform hat, wo Agenten, Autoren, Verlage, Rechte das ganze Jahr über handeln können.
Ja, und das hast du mit aufgebaut?
Also ich bin da, ich habe in diesem Projekt ein Praktikum gemacht.
Ja.
Und ja, habe da mitgearbeitet.
Wie siehst du das jetzt so, wo du dich schon so früh mit Digitalität und Digitalisierung und Literatur beschäftigt hast? Der E-Book-Markt, der wird ja durchaus größer, aber ist ja noch relativ gesehen relativ klein. Also viele Leute lesen ja immer noch Taschenbuch beziehungsweise ja haptisch das Buch. Wie machst du das?
Wie ich lese?
Ja.
Ich schwanke tatsächlich auch so ein bisschen. Ich lese tatsächlich gerne auch E-Books. Gerade so Sachen, die ich nicht aufheben muss notwendigerweise. Also ich bin nicht so ein Sammler. Ich glaube, viele Leute mögen ja einfach auch gerne Bücher im Regal stehen haben. Das habe ich zum Teil schon auch, aber ich hebe wirklich nur noch schöne Bücher auf. Ich lese aber auch, also ich kaufe mir auch manchmal extra Ausgaben als wirkliche Bücher, die man dann halt haptisch in der Hand auch halten kann. Aber lesen tue ich tatsächlich auch berufsbedingt sehr viel, entweder am Computer oder auch mit E-Readern.
Und deswegen machst du das digital, weil du das auch nicht alles im Regal stehen haben willst?
Ja.
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 Ja. Ja, das geht mir genauso. Also ich, alles, wo ich weiß, das werde ich nur einmal lesen, das lese ich auch viel als E-Book. Mhm. Oder alles, wo ich weiß, da muss ich auch immer noch mal was nachgucken, das will ich aber überall dabei haben.
Genau.
Das kaufe ich auch oft als E-Book, also so Fachbücher kaufe ich oft als E-Book.
Ja, ja. Die müssen nur das dabei haben, also wenn man unterwegs ist und halt nur ein E-Reader dabei hat und nicht 15 verschiedene Bücher ist. Schon ein Riesenvorteil.
Und dann hat es dich irgendwann ins Ausland verschlagen.
Ja.
Wie kam es dazu? Wolltest du ins Ausland oder gab es da ein Angebot? War das immer schon dein Plan?
Plan nicht, aber ich war schon immer sehr gerne im Ausland. Ich war auch in der Schule schon immer in irgendwelchen Schüleraustauschen und so. Und ich habe bei der Frankfurter Buchmesse in diesem Projekt, war meine Chefin eine Amerikanerin, die... während ich da war, dann zurückgegangen ist in die USA, um da in der großen Dotcom-Blase mitzuarbeiten, die ja dann so um die Jahrtausendwende in den USA war. Und die hat dort tatsächlich ein ganz ähnliches Projekt mit Leuten aufgebaut, aber eben ein kommerzielles Projekt.
Also sprich, dieser Handel mit Lizenzen und E-Book.
Genau,
und
das hieß auch subrights.com. Also Subrights sind so die Nebenrechte zu Büchern, wie Übersetzungsrechte und so weiter. Und die hat mir dann einen Job angeboten in New York.
Die hat dich praktisch mitgenommen dann?
Sozusagen, ja.
Ja. Und da hast du gesagt, ach ja.
Ja, ja, wirklich so. Die hat mich irgendwann angerufen und meinte, hast du nicht Lust, auch nochmal nach New York? Ja, mach ich. Und dann bin ich mit Sack und Pack aus der Kleinstadt nach New York gezogen.
Wie lange hast du da gelebt dann in New York?
Ein Jahr knapp.
Okay, und dann tatsächlich in Manhattan oder wo hast du gelebt?
Ja, ich habe tatsächlich in Manhattan gelebt, aber gearbeitet habe ich nördlich von Manhattan in Valhalla.
Valhalla,
ja,
okay.
Bezeichnenderweise.
Das habe ich noch nie gehört.
Ja.
Das heißt tatsächlich Valhalla.
Das heißt Valhalla, ja.
Ja, okay. Und wie war das so, nach New York zu kommen?
Krass. Also ich war extrem überfordert, muss ich wirklich sagen, von der Großstadt.
Inwiefern?
Das Tempo, die Leute, da eine Wohnung zu finden, das war ja auch alles unfassbar viel teurer als alles, was ich aus Deutschland je gekannt habe. Und dann noch die Tatsache, dass ich natürlich nicht in Manhattan gearbeitet habe, sondern in Valhalla, wo nicht so viel los war und ich da auch einfach keine Leute getroffen habe. Mir ist es sehr, sehr schwer gefallen, da eine Wohnung zu finden. Und
wie hast du letztendlich eine gefunden?
Ich habe erstmal bei meiner Chefin gewohnt, dann ging das irgendwann nicht mehr, dann bin ich in ein furchtbares Hotel gezogen und dann habe ich irgendwann, weiß ich gar nicht mehr, irgendwie habe ich dann so eine Wohnung gefunden, also so eine WG. Und
die war aber nicht sehr groß, oder?
Nee, die war mini und war all und das war furchtbar. Und dann musste ich, weil ich mit meinem Visum Probleme hatte, auch zwischendurch wieder nach Deutschland zurück. Und dann bin ich wieder nach New York und dann hat mir jemand das empfohlen. Es gibt mitten in Manhattan, in der 34th Street, also da, wo auch das Empire State Building ist, gibt es ein großes Wohnheim, das mal um die Jahrhundertwende von Industriellen gebaut wurde für Frauen, die für sie gearbeitet haben, für alleinstehende Frauen. Das es immer noch gibt. Ich glaube, das gibt es auch heute noch. Und da darf man halt tatsächlich nur alleine als Frau reinziehen. Es gibt keine Männer. Und das sind so relativ einfache Zimmer mit geteilten Bädern und Wohnheim halt. Und es gibt da eine gemeinsame Küche und so.
Und da war es dann besser?
Da war es super. Da waren dann halt ganz, also leben tatsächlich auch Frauen, die da schon seit Jahren leben.
Und da
hattest
du auch Anschluss dann?
Genau. Und da trifft man dann viele Leute. Ja. Da sind viele Leute, die vielleicht auch nur ein paar Wochen da sind. Und da habe ich dann, das war sehr viel schöner.
Ja, also hört sich schon schwierig an am Anfang. Ja. Wie alt warst du da?
Na, das war ziemlich direkt nach dem Studium.
Ja.
So Mitte, Ende 20. Ja. Damals hat man noch ein bisschen länger studiert.
Also der Anfang war eher ein Kampf? Oder?
Ja, also war, da bin ich richtig an meine Grenzen gekommen.
Hat dich das geprägt?
Ja, sehr.
Inwiefern?
Es hat mir gezeigt, dass ich durchkomme irgendwie.
Also, ja.
Das ist auch, wenn es schwer wird, ich irgendwie das schaffe. Dass ich dadurch bin ich, glaube ich, sehr viel mutiger geworden.
Ja. Und dann bist du aber doch nur ein Jahr in New York geblieben.
Genau, weil dann ist nämlich diese Dotcom-Blase geplatzt in den USA. Und das ganze Geld war weg auf einmal. Also die haben kein Funding mehr bekommen. Und dadurch mussten die dann zumachen. Und meine Arbeitserlaubnis war an den Job gekoppelt. Und dann sind die Amerikaner da relativ streng. Du musst dann innerhalb, glaube ich, von 30 Tagen das Land verlassen.
Okay, Job weg, Arbeitserlaubnis weg.
Genau,
und
Katja zurück in Europa.
Katja zurück in Europa. Und dann bist du zuerst nach Deutschland wieder zurückgegangen oder bist du direkt nach London
gegangen? Ich bin
direkt
nach London. Wir hatten mit einem Literaturagenten zusammengearbeitet aus London, der gesagt hat, du, wenn du Lust hast, komm doch nach London, mach ein Praktikum bei mir. Da dachte ich, oh ja, cool, mach ich. Und bin dann, ich wollte nicht nach Deutschland zurück. Ich hatte dann irgendwie die große, weite Welt, die Luft der großen, weiten Welt geschnuppert und dachte, na, dann gehst du halt nach London und machst da mal Praktikum.
Das hört sich immer alles so leicht an. War das Glück oder war das auch Können? Oder kommt das Glück zu denen, die Dinge können und Dinge anpacken? Wie würdest du das sagen?
Also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich Glück hatte. Also ich habe noch nie in meinem Leben so einen Plan gehabt. Ich habe nie einen starken Plan verfolgt. Und mir sind Sachen immer so ein bisschen in Schoß gefallen, wobei sich das jetzt so anhört, als ob ich immer nur Glück hatte und alles einfach war. Aber ich glaube, ich habe vielleicht auch einfach Sachen wahrgenommen, Möglichkeiten wahrgenommen. Wenn mir sowas angeboten wurde, habe ich mir nicht lange überlegt und gesagt, mache ich jetzt mal.
So hört sich das für mich nämlich an, dass du so eine Antenne hast für die Möglichkeiten, die sich bieten und dann so mutig bist, es einfach wahrzunehmen.
Ja, ich glaube, ja, genau.
Ja. Und in London hast du dich dann womit beschäftigt?
Also war ich erstmal dann in dieser Literaturagentur, die vor allen Dingen Übersetzungsrechte auch für englische und amerikanische Autoren an ausländische Verlage verkauft haben. Da war ich aber gar nicht so lange schließlich und endlich, weil das natürlich auch erstmal ein unbezahltes Praktikum war und London teuer. Und ich dann, da habe ich aber dann entschlossen, dass ich gerne mal wirklich in den Verlag rein möchte. Und
mit Kinderbüchern hast du dich dann beschäftigt, richtig?
Am Anfang erstmal war, genau, dann habe ich noch eine Weile rumgesucht. Das ist dann gar nicht so leicht, in den Verlag zu kommen. Und dann habe ich schließlich und endlich einen Job im Kinderbuchverlag bekommen, was mich gar nicht so gereizt hat zunächst, aber...
Aber dann war es doch schön, oder?
Ja, total. Ich habe das echt super gerne gemacht. Das macht totalen Spaß, mit Kinderbüchern zu arbeiten.
Was ist
das
so toll daran?
Da geht ganz, ganz viel Arbeit und Liebe rein, gerade so in die Illustrierten, in die Bilderbücher. Das ist unfassbar zu sehen, wie die entstehen. Und ich glaube, natürlich, so Kinderliteratur prägt ja auch sehr, ne? Also das ist ja, wenn man als Kind Bücher liebt oder vorgelesen bekommt, das ist ja auch echt was Tolles. Und die Geschichten sind, wenn sie gut sind, ja auch so, die stehen, aber die kann man auch als Erwachsener noch mögen. Und die sind auch zeitlos. Und das ist wirklich was Schönes, damit zu arbeiten.
Was hat dich geprägt als Kinder?
Pippi Langstrumpf.
Ja. Ja. Mich haben auch so die Lindgren-Bücher geprägt. So. Aber nicht Pippi Langstrumpf, das habe ich gar nicht so viel gelesen, sondern Madita und die Kinder von Bullabü.
Ja, also,
aber auch so Kirsten Boje und diese Bücher.
Ja, hatte ich auch geprägt. Alles. Aber ich habe Pippi Langstrumpf tatsächlich sehr geliebt. Und Pumuckl.
Ah, Pumuckl hatte ich viel als Serie auch.
Ne? Ja, ich hatte es als Schallplatte. Ja.
Obwohl Nesthäkchen hatte ich auch viel.
Ja, nee,
das ist dann aber eher so das Gegenteil von Pippi Langstrumpf.
Ja, nee. Ich habe aber auch Hanni und Nanni. Also Enid Blyton war ganz toll. Fünf Freunde und die Geheimnis. Ja, also all das. Aber ich glaube, so ganz prägend war für mich echt Pumuckl. Und Pippi Langstrumpf ich kann auch gar nicht genau sagen, ich glaube, es war gar nicht so, dass Pippi sich so aufgelehnt hat gegen Autoritäten, aber ich fand es so toll, was die alles gemacht hat.
Ich fand es so toll, dass sie einfach so unabhängig leben konnte, ja, und gemacht hat, was sie wollte.
Ja.
Obwohl mich das manchmal auch erschreckt hat.
Ja, total. Und ich war eigentlich ein ziemlich ängstliches Kind. Ich war eher Annika. Aber ja, ich hab sehr geliebt.
Was macht dein gutes Kinderbuch aus?
Für mich, ich meine, da gehen die Meinungen ja ein bisschen auseinander, ist auch sehr kulturell abhängig. Ich finde, es muss Spaß machen, es muss Kindern echt Spaß machen, Kindern und Erwachsenen.
Wann macht es Spaß?
Wenn es lustig ist, glaube ich.
Ja.
Oder wenn es spannend ist. Also ich glaube, es darf auch so ein bisschen aufzeigen, dass man über Regeln rauswachsen kann, über Ängste rauswachsen kann, so... Deswegen, glaube ich, funktionieren auch so Abenteuerbücher so gut, ne? Weil Kinder dann auch immer was machen, was sie eigentlich in der Realität nicht dürfen. Ich glaube, es müssen ein bisschen zeitlose Sachen sein. Ich glaube, sie müssen auch einer Lebensrealität von Kindern entsprechen.
Das heißt?
Ja, also es sind halt nicht immer nur behütete Kinder, die in der perfekten Familie mit Mama, Papa und zwei Kindern aufwachsen, sondern dass es eben auch Patchwork-Familien gibt, dass es alleinerziehende Eltern gibt, dass es Kinder mit Migrationshintergrund gibt und so. Also, dass es eine bunte Welt ist und dass das alles gut ist.
Ja. Wie wichtig ist Illustration im Kinderbuch?
Ist so ein bisschen eine Altersfrage, ne? Je jünger, desto mehr Illustration. Finde ich ganz wichtig. Es gibt ganz tolle Illustrationen. Also,
was macht denn eine Illustration aus? Also, wann ist sie gut?
Auch das ist natürlich wieder eine riesen Geschmacksfrage. Also in Deutschland zum Beispiel ist man sehr konservativ, was das angeht, finde ich. Auch da, ich glaube, eine Illustration darf eine Geschichte erzählen, die darf auch ein bisschen Stränge überschlagen. Also die muss nicht immer ganz realitätsnah sein. Also die darf einfach auch fantasievoll sein.
Ja, und in Deutsch, also konservativ heißt, dass sie wenig fantasievoll ist? Oder was heißt für dich konservativ?
Ja, also Deutschland hat immer noch sehr so dieses, es soll was lehren. Wir haben immer noch dieses Moral-Ding.
Ja.
Und in Deutschland gibt es ja ganz viele diese Bücher, Nelly geht aufs Töpfchen. Pupu gewöhnt sich den Schnuller ab und so. Und da so, ne, wie man so Kinder was lernen, was beibringen kann. Und das finde ich furchtbar langweilig.
Ja. Also du bist eher für Abenteuer.
Ja.
Sinnfreie Abenteuerfantasie.
Pippi macht sich einen Ballon ans Bett und fliegt los. Das sind eher so meine Geschichten.
Ja. Ja. Siehst du da jetzt auch so eine Entwicklung, dass da Deutschland mutiger wird? Weil du hast gesagt, woanders ist es anders. Also ich nehme an, in Großbritannien oder den USA, da ist man da mutiger.
Ich glaube, Deutschland war auch mal sehr mutig. Also so in den 60er, 70er Jahren, ne? Also auch allein so, dass Astrid Lindgren und so in Deutschland so beliebt war und immer noch ist, das ist ja schon auch Mut oder eben Astrid Lindgren ist ja gerade nicht konventionell.
Ja.
Ich glaube, im Moment habe ich den Überblick tatsächlich nicht so, aber ich glaube, Deutschland ist sehr konservativ geworden. Während die Engländer und auch die Franzosen zum Beispiel, denen ist Humor viel wichtiger. Also das darf auch mal ein bisschen sinnlos sein. Das darf Spaß machen. Und in Deutschland habe ich das Gefühl, ist so in den letzten Jahren, Jahrzehnten ist so ein bisschen hin zu diesem konservativen, bisschen der erhobene Zeigefinger, den wir natürlich immer ganz gerne haben. Es soll lehrreich sein.
Mhm.
Und das, es gibt in Deutschland auch immer wieder rühmliche Ausnahmen, total. Aber ich glaube, so Deutschland hatte mal so eine Hochzeit mit Kinderbüchern. Und das ist dann so ein bisschen überrannt worden, natürlich dann auch so von J.K. Rowling und Harry Potter und so. Ich glaube, so die großen, erfolgreichen Sachen kommen im Moment einfach nicht mehr aus Deutschland.
Ja, Stichwort Harry Potter, das war, das ist ja auch schon relativ lange her, ja, dass Harry Potter kam, man fühlt sich dann immer so alt. Mhm. Kannst du sagen, warum das so erfolgreich war?
Nee, ich glaube, dass das ist so dieses große, man weiß es nicht. Also ich glaube, ich kenne den Mann, der das entdeckt hat, den Verleger. Und das ist jemand, der einfach, ich glaube, der hat das gesehen, der hat da was drin gesehen, der hat daran geglaubt. Und es hat funktioniert. Warum? Ist wirklich schwer zu sagen. Ich glaube, du brauchst immer jemanden, der daran glaubt, der da so eine Leidenschaft für hat. Und manchmal funktioniert es und manchmal nicht.
Ja. Lass uns mal zum Thema Hörspiele und Hörbücher kommen. Ja. Du beschäftigst dich ja jetzt hauptsächlich mit dem Thema Hören, beziehungsweise Geschichten fürs Hören. Wie kam es dann dazu, der Sprung vom Kinderbuch zum Thema Hörspiel?
Ja, so über 90 Umwege. Ich bin dann irgendwie zwischendurch, ich wollte dann, glaube ich, weg aus dem Verlag auch so ein bisschen, auch dieses Rechte, Lizenzen ist immer mit sehr viel Reisen verbunden. Das hatte ich so ein bisschen über und wollte dann was anderes machen.
Wieso ist das mit Reisen verbunden, das Thema Rechte?
Weil du die Verlage, also du verkaufst ja ins Ausland und du musst die Verlage besuchen. Also ich bin ja in Frankreich, in Spanien, in Italien.
Du reist dann immer mit dem Buch?
Genau, mit einem Koffer voll mit Büchern.
Und sagst so, das wäre auch was für euch, genau. Wollt ihr das nicht haben?
Genau, und das macht schon Spaß, aber ich habe dann eine Zeit lang auch mit den Amerikanern gearbeitet. Was toll war, aber diese Flüge und diese Reisen, das hat mich irgendwann echt angestrengt. Da hatte ich keine Lust mehr drauf.
Und schlussendlich bist du bei Audible gelandet.
Genau. Ich bin dann so über Umwege irgendwie auch wieder so ein bisschen. Ich kannte jemanden und der kannte jemanden. Und ich hatte Hörbücher schon immer. Wir wachsen ja auch sehr mit Hörspielen auf in Deutschland als Kinder, ne?
Also ja, ich auch. Die Kassetten.
Genau. Ja. Kassetten. Und ich habe Pumuckl war für mich tatsächlich Hörspiel. Und ich fand das immer schon ganz interessant und ich komme ja auch nicht so klassisch aus dem Lektorat, also ich habe nie Bücher verlegt selbst und das Hörbuch war für mich so der Schritt, wo ich vielleicht ein bisschen mehr mit Inhalten zu tun habe, aber nicht selbst ein Buch lektorieren muss oder ein Buch so rausbringen muss und das fand ich spannend und dann bin ich irgendwie zu Audible gekommen.
Wie entsteht denn ein Hörspiel? Also du hast bei Audible Hörspiele produziert, die Originals, richtig? Mhm,
genau.
Sag noch mal kurz, was das ist.
Also man muss erstmal unterscheiden zwischen Hörbuch und Hörspiel.
Hörbuch ist das, wo nur einer praktisch das Buch vorliest.
Ganz genau.
Im Original oder mal gekürzt. Und Hörspiel ist das mit den mehreren Stimmen und den Geräuschen.
Ganz genau. Da hast du dann, die Rollen werden besetzt, du hast Geräusche, du hast Musik, also sehr viel, sehr, sehr viel größer.
Und du hast Hörspiel gemacht?
Ich habe beides gemacht. Ich habe erstmal Hörbuch gemacht und dann Hörspiel. Und diese Originals war genau wie Netflix oder Amazon ihre eigenen Originale rausbringen, um ihren Kunden was Besonderes zu bieten, um ihre Kunden natürlich auch bei sich zu halten. Hat Audible sich das auch überlegt, dass man Hörspiele rausbringt, die es exklusiv nur bei Audible gibt?
Mhm.
Und das war dann so eine Mischung aus, dass man tatsächlich auch ein Buch als Vorlage hat und das dann eben als Hörspiel umsetzt, also Dramatisierung nennt sich das dann oder Adaption oder aber auch Sachen wirklich exklusiv schreiben lässt auf das Format Hörspiel hin.
Wie entsteht denn so ein Hörspiel?
Du meinst ja, also erstmal muss man einen Text haben, ne? Als erstes kommt das geschriebene Wort tatsächlich wieder, egal ob das jetzt umgeschrieben wird.
Und das gibt es dann als Fließtext oder das gibt es schon als Drehbuch dann?
Das wird als Drehbuch geschrieben, genau. Also so richtig, das sieht wirklich tatsächlich aus wie ein Drehbuch, also man hat die Rollen jeweils.
Und wer hat denn die Idee dazu? Also wird euch das Drehbuch dann angeboten? Oder sagt ihr, oh, wir könnten mal über dieses oder jenes Thema ein Hörspiel machen?
Sowohl als auch, geht beides.
Und dann sucht ihr euch einen Autoren und sagt dem so, das und das könnten wir uns vorstellen mit dem und dem Stoff.
Genau, so ungefähr, genau. Also entweder Autoren kommen und sagen, hier, wir haben eine Idee. Dann sagt man, ja, finden wir super, machen wir. Oder man geht ganz konkret auf Autoren zu und sagt, schreibt uns doch bitte mal zu dem Thema was.
Ja, und dann schreiben die erstmal so eine Probe?
Genau, also meist, also bei Audible zumindest ist es so, dass die dann erstmal, man nennt es so ein Treatment schreiben. Das ist in der Regel eine Pilotfolge oder zumindest ein Teil einer Folge und dann so ein Staffelbogen. Also da geht es sehr auf Serie und dann eben, dass man so ein bisschen so beschreibt, worum geht es, was wird passieren in der Staffel, was sind die Hauptfiguren, was machen die so durch als Entwicklung und so. Also sehr ans Fernsehen dann angelehnt auch.
Okay, und dann lest ihr das und habt vielleicht nochmal Verbesserungen und sagt dann schlussendlich, jo, das ist gut, das können wir uns dann so vorstellen, auch mit den Charakteren, die dann da vorkommen und dem Handlungsstrang.
Genau.
Ja. Wie geht's dann weiter?
Dann wird das beauftragt, dann schreiben die Autoren und dann sitzt jemand wie ich da mit denen zusammen und liest die Sachen und gibt Feedback und sagt, hier die, weiß ich nicht, die Figur, das finde ich nicht glaubwürdig, dass die so handelt und warum macht die das und so. Also wie man das halt auch...
Wie man das so im Lektorat auch macht?
Im Lektorat oder eben auch so im Fernsehen, Film, ne? Also wenn du was fürs Fernsehen entwickelst, gibt es ja auch immer mehrere Runden. Also die Amerikaner haben das natürlich perfektioniert mit Writers Room und Showrunner und so. Also da wird sehr, das ist eine sehr kollaborative Zusammenarbeit von verschiedenen Leuten, die zusammen sowas entwickeln.
Ja, und welche Personen gibt's dann noch da drum? Also das, wenn jetzt das Drehbuch steht.
Mhm. Dann geht es an eine Regie in der Regel, die sich das auch nochmal alles durchliest und eventuell auch nochmal Änderungen hat. Und auch an ein Tonstudio. Dann geht es an die Besetzung. Die Rollen müssen ja dann alle einzeln besetzt werden. Da muss man sich dann auch nochmal einigen. Manchmal ist das dann so, dass von dem Marketing kommt, wir möchten das gern groß rausbringen, wir hätten da gerne Promis drauf und so. Also es wird dann, das ist auch wieder eine Zusammenarbeit, wie die Rollen besetzt werden. Und dann wird es aufgenommen im Tonstudio.
Worauf achtet man so bei der Rollenbesetzung? Also abgesehen davon, ob man jetzt Promis oder nicht Promis besetzt?
Ganz wichtig ist, dass die unterscheidbar sind, weil man hat ja nur das Hören.
Also nicht gleichklingende männliche Stimmen, sondern dass die männlichen Stimmen sich unterscheiden, dass die weiblichen Stimmen sich unterscheiden.
Genau, und dabei achtet man eigentlich auch schon beim Schreiben drauf, dass man guckt, dass es A, nicht zu viele Figuren sind, weil man das ganz, ganz schwer verfolgen kann sonst. Und B, dass in der Szene idealerweise nicht mehr als 2 oder 3 Leute auftreten und die immer stimmlich unterscheidbar bleiben. Weil das ist wirklich eigentlich fast unmöglich, wenn man 3 Frauen im Alter von 30 bis 50 hat, hören die sich alle gleich an.
Ja, und die dürfen dann nicht gleichzeitig auftreten oder wenn sie gleichzeitig auftreten, dann nur die beiden und dann nicht die 3 oder 4 oder 5.
Ja, oder man muss die dann mit Namen ansprechen. Oder man arbeitet halt, was ich sehr gerne mache, mit ein bisschen Dialekt oder Akzent.
Ja.
Wenn jemand ein bisschen mit Dialekt spricht, ist der sofort unterscheidbar. Genau, aber das muss man sich tatsächlich vorher ein bisschen überlegen. Und klar kann man natürlich schon auch so besetzen, dass eine Stimme sehr jung klingt, die andere ein bisschen rauchig klingt oder so. Ne? Also da muss man aber echt drauf achten beim Besetzen. Das ist ganz wichtig.
Ja. Und dann werden die Rollen besetzt und dann wird eingesprochen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, dann wird eingesprochen und also wenn du ein Hörbuch hast, hast du ja einen Sprecher, der im Studio ist und das runterliest. Beim Hörspiel ist das Tolle, wenn man das kann, dass man 2, 3 Leute im Studio zusammen hat, dass die richtig im Spielen zusammen. Das ist aber auch ein bisschen Luxus, das kriegt man auch nicht immer hin, aber bei den Hauptrollen ist das ganz toll, wenn man das hinkriegt. Ansonsten, das nennt man Xen, sind die auch einzeln im Studio und sprechen halt wirklich nur ihre Rolle.
Ach so, also es ist dann eigentlich ein Dialog oder es ist dann eigentlich eine Szene, aber derjenige spielt das dann einzeln und muss sich dann den Rest vorstellen.
Genau, also entweder manchmal liest die Regie dann auch die andere Rolle. Oder man kann das, wenn das schon aufgenommen ist, heute mit moderner Technik kann man das dann auch einspielen, sodass die das hören und darauf reagieren können. Also es ist schon unglaublich, was man alles machen kann und wie versiert dann auch die Sprecher sind, dass die das auch wirklich können.
Das sind ja Schauspieler dann auch, ne?
In der Regel ja. Ja.
Ja.
Das ist wirklich eine hohe Kunst.
Wie lange dauert so die Produktion eines Hörbuchs? Also wie lange dauert es, bis das Drehbuch entsteht?
Ist sehr, sehr unterschiedlich. Also hängt natürlich auch von der Länge ab, ob du jetzt ein 2-Stunden-Hörspiel produzierst oder 10 Stunden.
Ja.
Also ich habe ja viel so lange Dinge produziert. Also zwischen 3 Monaten und 9 Monaten, je nachdem, ne, wie viel Zeit die Autoren haben, wie viele Runden man damit dreht. Das ist halt wirklich so ein kreativer Prozess, der schwer... Also klar, man kann Vorgaben machen, aber das kann lang, es kann sehr schnell gehen, kann auch sehr lange dauern.
Ja, und dann am Schluss kommen die Geräusche rein?
Genau, also nach den Tonaufnahmen, erstmal wird immer nur die Sprachaufnahmen gemacht, dann wird das Ganze zusammengeschnitten und gemischt und dann am Schluss kommt der Ton, also wirklich mit Geräuschemacher wird das häufig gemacht oder manchmal kriegt man auch was aus Bibliotheken, Das wird dann alles am Schluss reingemischt und die Musik auch.
Ja.
Also wie auch beim Film. Sehr aufwendig.
Was macht denn für dich ein gutes Drehbuch dann aus und eine gute Geschichte aus?
Figurenentwicklung für mich tatsächlich. Also ich finde, es müssen spannende Figuren sein, die mich interessieren, mit denen ich mich irgendwie identifizieren kann oder für die ich zumindest Empathie habe.
Also auch Figuren, die vielschichtiger sind, die nicht einfach nur gut sind oder nicht einfach nur böse sind, sondern wo man vielleicht auch gar nicht weiß, woran man ist oder die eine dunkle Seite haben und eine helle Seite.
Ja, oder die auch eine Entwicklung durchmachen, ne? Die irgendwie am Anfang irgendwo anfangen. Ich meine, das ist ja auch klassisch, ein Hindernis überwinden müssen und das verändert sie. Also die wirklich eine Entwicklung durchmachen und Figuren, die Entscheidungen treffen, die ich vielleicht persönlich nicht notwendigerweise gut heiße, die ich aber nachvollziehen kann. Also Figuren, die in sich Sinn machen.
Ja, ja, das finde ich immer schwierig, wenn man Dinge nicht nachvollziehen kann, wenn man irgendwie merkt, der Autor, der wollte jetzt mal zum Punkt kommen und dann wird irgendwo dann macht die Figur Handlungen, wo ich denke, ja, das hätte ich der jetzt aber nicht zugetraut.
Genau.
Oder wo ich merke, ja, da wollte jetzt mal einer schnell zum Ende kommen.
Genau.
Oder auch den Fall auflösen.
Ja, und da bin ich, also das ist auch mal so das Feedback, was ich gebe, wenn ich so eine Handlung nicht verstehen kann. Ich finde auch Klischees ganz furchtbar. Ich möchte Figuren haben, die interessant sind.
Das finde ich auch ganz schlimm, so platt männliche, platt weibliche Figuren.
Ja,
das
schlimm.
Ist immer ganz schwierig. Ja.
Ganz furchtbar. Und das ist auch was, was ich im deutschen Fernsehen so schlimm finde. Also es sind immer so die Frau, die irgendwie blond ist und Mitte 30 und Familie hat und oder sie ist Arztfrau oder sie ist Rechtsanwältin oder auch manchmal nur Mutter.
Oder wenn der Mann dann alleinerziehend ist, oder ich sag mal, wenn es eine Rolle gibt, die dem Stereotyp widerspricht, dann ist es aber auch direkt Hauptthema des Films und wird auch so überzeichnet.
Ja, total.
Es ist genauso wie wenn ein Mensch mit Behinderung mitspielt, dann ist immer die Behinderung Thema. Also es kann nicht einfach so jemand mitspielen, der eine Behinderung hat, sondern dann ist es Thema und wird direkt total überspitzt.
Richtig, genau. Ja. Und das sind so Sachen, die ich versuche zu vermeiden.
Du beschäftigst dich aber auch mit Podcasts.
Ja.
Inwiefern?
Also zum einen tatsächlich persönlich als Fan auch.
Ja.
Ich bin Fangirl. Zum anderen fange ich jetzt auch auch an, mit Leuten Podcasts zu entwickeln inhaltlich.
Jetzt habe ich ja einfach losgelegt mit dem Christian und einfach den Podcast gemacht und wir podcasten so vor uns hin. Aber jetzt mal von dir als professionelle Podcast-Entwicklerin. Was muss ich denn beachten, wenn ich einen Podcast starten möchte?
Naja, also ich glaube, es kommt halt ganz drauf an, was für einen Podcast man macht. Also ihr macht ja so einen klassischen Laber-Podcast in Anführungszeichen.
Richtig, wir reden nur.
Genau.
Blabla.
Blabla, genau. Und ich glaube, da kann man tatsächlich auch echt ohne weiteres loslegen. Und wenn man irgendwie, man braucht ein Mikro. Und das war's eigentlich. Also ich finde, das ist sehr, sehr einfach. Und wenn man interessante Gespräche hat und man Glück hat, dann kann man damit groß rauskommen. Wenn man jetzt natürlich zu einem Thema einen Podcast macht oder eher so ein journalistisches Podcast, da gehört natürlich sehr, sehr viel mehr Vorbereitung, Recherche und so weiter dazu. Und dann kommt natürlich auch so ein bisschen dieses Storytelling. Dann erzählt man ja eine Geschichte in dem Podcast und dann muss man auch überlegen, was erzählt man wann. Wann kommen O-Töne rein und so. Und das ist natürlich ein bisschen aufwendiger und da bin ich dann drin. Also ich kann jetzt nicht mit euch mich hinsetzen und sagen, nee, mach das nochmal anders. Also ich würde es nochmal anders einsprechen jetzt.
Aber du hilfst dann Leuten, das zu entwickeln.
Ja.
Also auch so Folgen zu entwickeln, beziehungsweise einmal ein Thema komplett durch mehrere Folgen.
Ja, genau.
Und also wie baut man das auf? Wie baut man dann die Geschichte auf? Und aber auch die Dramaturgie einer Folge.
Ganz genau.
Wie muss denn so eine Dramaturgie sein?
Ja, das ist auch immer so ein bisschen, ne? Also es gibt ja diese klassische Drei-Akt-Dramaturgie. Das ist alles ziemlich...
Was ist das?
Naja, du hast Anfang, Höhepunkt, Ende.
Ja.
Und dann gibt es auch Fünf-Akt-Dramaturgie und so. Also es gibt da alle möglichen unterschiedlichen Ansätze. Ich glaube, wichtig ist halt, dass man... Also für mich ist wichtig, dass ich denke, das ist interessant. Ich möchte mehr darüber lernen. Auch da stehen für mich immer die Personen im Vordergrund. Es geht mir, wenn ich jetzt eine interessante Geschichte über jemanden erzähle, dann möchte ich wissen, warum ist die Geschichte interessant und warum ist diese Person interessant. was hat das mit der Person gemacht? Und das ist so, ne, so ein roter Faden, an dem man sich langhangelt. Ja. Und dann überlegt man sich eben, wenn man O-Töne hat aus einem Interview, stellt man ganz an den Anfang, was schon mal so eine Kernaussage ist und dröselt das dann auf. Oder fängt man ganz am Anfang an und macht das chronologisch. Also das ist so ein bisschen einfach, aber es muss halt spannend sein und es muss für mich immer die Geschichte einer Person sein.
Und da hilfst du dann Podcastern und Podcasterinnen, das für sich zu entwickeln.
Genau.
Die professionell einen Podcast machen möchten und da eine Dramaturgie zu entwickeln.
Genau.
Und du
Entschuldige. Ja, ist auch immer so, dass es, selbst wenn das sehr erfahrene Leute sind, man arbeitet immer im Team. Also es ist immer besser, wenn nochmal jemand drauf guckt und nochmal sagt, hier, das macht für mich keinen Sinn oder das kann ich nicht nachvollziehen, was du da sagen willst und so. Also es ist jetzt nicht, dass die das nicht können, sondern es ist eher so, dass man zusammen nochmal wirklich die Story super gut macht.
Und du liebst Podcast-Serials.
Ja.
Was ist das genau?
Also es gibt einen Podcast, der heißt Serial.
Ja.
Das ist auch so der Podcast, mit dem Podcasts so in den letzten Jahren so wahnsinnig zum Massenmedium geworden sind. Und da geht es ganz einfach, das ist ein True-Crime-Podcast. Also da geht es
also wahre Kriminalfälle.
Genau, und da geht es um so einen Jungen in Amerika, dessen Freundin ermordet worden ist und er wurde für den Mord festgesetzt. Und es ist eigentlich gar nicht so ganz klar, ob er wirklich der Mörder war oder nicht.
Und diese Geschichte wird dann in mehreren Podcast-Folgen erzählt.
Genau, also Serialization heißt ja einfach, dass man das als Serie präsentiert. Und da hat sich eine Journalistin dran gemacht, diesen Fall nochmal aufzudröseln. Und ich glaube, das Spannende daran, für mich zumindest, ist, also True Crime ist ja eh relativ populär für viele Leute, die mögen das. Ich persönlich bin da gar nicht so ein Fan von, aber ich fand das so unfassbar spannend, wie sie da dran gegangen ist, weil sie das sehr persönlich gemacht hat, aber auch sehr, sie hat allen Seiten eine Möglichkeit gegeben, sich zu äußern.
Wie hieß das? Wie hieß der Podcast nochmal für alle, die es nachhören wollen?
Serial.
Der heißt einfach Serial.
Der heißt Serial, ja.
Ja, und da bist du ein großer Fan von die... Das kommt ja aber auch gerade erst nach Deutschland, oder? In den angloamerikanischen Ländern ist es populärer.
Genau, also Podcasts gibt es ja schon seit Ewigkeiten. In Amerika tatsächlich war das schon sehr viel früher populär. Durch Serial, das ist natürlich auch alles dann hier rübergeschwappt. Ich meine, es gibt auch in Deutschland ja schon seit einer Weile Podcasts, aber das war eher so ein bisschen sowas Nerdiges, glaube ich.
Ja, glaube ich auch.
Genau, und dass Podcasts so populär sind, ist ja auch ein Phänomen der letzten Jahre, dass jetzt jeder einen Podcast macht.
Ich glaube, es hat halt auch was mit den unterschiedlichen Rezeptionsgewohnheiten zu tun oder es ändert sich, wie Leute Medien rezipieren, dass es einfach viel individueller ist, dass es einfach... Hier fahren viele Traktoren vorbei übrigens, falls ihr das mal
ja,
hört. Wir sind hier auf dem
Land.
Die
Ernte eingebracht.
Ja, dass es einfach viel individueller ist, wann ich was hören möchte. Das hat sich ja bei den Sehgewohnheiten auch schon so verändert. Aber Podcasts geben mir ja die Möglichkeit, auch Inhalte öffentlich-rechtlicher Radiosender, aber auch alle anderen Audioinhalte dann zu rezipieren, wann ich es möchte. Und ich habe mal Studien gelesen, die meisten machen es natürlich so beim Autofahren oder beim Pendeln im öffentlichen Nahverkehr, aber auch beim Sport, beim Putzen, ganz viele bei Hausarbeit, wo man eigentlich jetzt nichts gucken kann, weil man sich so durch die Wohnung bewegt oder einfach die Augen beim Kochen woanders haben muss, aber dann das Hören einfach frei hat, weil man jetzt nicht so viel denken muss bei dem, was man tut.
Genau, und das ist einfach, ich glaube, man seine Zeit dadurch auch nochmal anders nutzen kann. Also ne, wenn ich eine halbe Stunde jeden Tag mit der Bahn irgendwo hinfahren muss, ist das so leere Zeit. Und wenn ich die anfüllen kann mit irgendwas, was mich bildet, was mich unterhält, wie auch immer, ist diese Zeit auf einmal viel mehr wert. Genauso beim Putzen oder irgendwelche Arbeiten erlegen. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Leute das, also zum einen auch, ne, dann auf einmal macht es Spaß, den Abwasch zu machen, weil man halt irgendwie was nebenbei hören kann.
Ich sag mal mehr Spaß. Ich mache es auch beim Putzen, also ich mache es beim Autofahren vor allem und so bei Hausarbeiten. Weil bei beiden Sachen, die müssen irgendwie gemacht werden. Man kann sich da jetzt nicht so drum drücken. Also ich muss mit dem Auto dann irgendwo hinfahren, aber ich kann nichts anderes dabei machen. Also ich kann die Zeit sonst nicht anders nutzen. Und beim Putzen halt dann auch irgendwann ab einem gewissen Dreckigkeitslevel, muss man das dann machen? Ja. Und ja, das ist halt auch fürchterlich langweilig, ne?
Ja, und ich finde, also mir ist das schon auch so gegangen, dass ich keine Spülmaschine hatte. Ich dann war das für mich echt so nicht so dieses, oh scheiße, das muss ich auch noch abwaschen, sondern dass man denkt, ach komm, ich mache mir jetzt irgendwas an, hör das.
Mach die Sache schön.
Ja. Ja. Ich glaube, das ist echt so ein psychologisches Ding. Das funktioniert für viele Leute. Und dieses Mobilsein, ne? Also dass wir das halt alles mitnehmen können, hat sicherlich auch sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass man das hört eben unterwegs.
Wir kommen zum Ende dieser Podcast-Folge. Was sind denn so deine Tipps? Also ich hätte zum Schluss gerne noch mal ein paar Tipps von dir für Hörbücher oder Hörspiele.
Mhm. Sehr gerne natürlich. Da muss ich erstmal ein bisschen Eigenwerbung machen. Ich glaube, das war ein Hörspiel, das ich empfehlen möchte, was ich selbst produziert habe, die Juten Sitten, erhältlich bei Audible.
Aber nur für Abo-Leute,
ja,
richtig?
Ja, ja, man kann aber sehr gut ein Abo abschließen für einen Monat, das kostenlos ist. Genau, das ist so mein Baby, das habe ich.
Die Juten Sitten.
Die Juten Sitten, genau. Das spielt in Berlin in den 20er Jahren in einem Bordell.
Okay, und worum geht's?
Es geht um es ist ein sehr kleines Bordell, die Ritze in der Mulackstraße in Berlin-Mitte, das es tatsächlich auch mal gab. Und da sind eben vier Huren oder zwei Huren wirklich und die Puffmutter und die kleine Hedwig, die Enkelin der Puffmutter. Und es geht um eine spezielle Geschichte, die sich im Jahre 1927 abspielt. Denn Hedwig wird dann irgendwann zur Hollywood-Diva und tötet einen Mann und erzählt, wie es dazu gekommen ist.
Ah, okay. Ja. Da wollen wir mal nicht mehr verraten. Hast du noch mehr Tipps?
Ja, also ganz, ganz viele natürlich. Also, seit ich ja lange in England gelebt habe, mag ich auch sehr gerne englischsprachige Sachen. Und es gibt so eine Urban Fantasy-Reihe, die Flüsse von London, also Rivers of London. Die mag ich sehr gerne im Englischen auch, weil die ganz, ganz toll gesprochen ist. Und das ist halt so ein bisschen so eine Mischung aus Krimi und Fantasy. Und das ist, finde ich, sehr, sehr amüsant und unterhaltsam. Oh mein Gott, was habe ich denn noch?
Ich notiere das hier gerade mal mit, damit ich das hinterher weiß.
Ja.
Und du guckst gerade mal in deine Notizen.
Genau. Dann ein anderes Hörspiel, was ich selbst auch produziert habe, ist Honigtod. Das basiert auf dem Buch von Hanni Münzer. Das finde ich auch eine sehr schöne Geschichte. Das ist so eine Generationsgeschichte über Frauen, die so während kurz vor des Zweiten Weltkriegs anfängt, bis in die Gegenwart reicht. Und die schreibt auch so schöne Figuren, deswegen mag ich das so gerne. Und dann noch mein Guilty Pleasure ist die Bücher, die True Blood Bücher. Also es wurde ja auch verfilmt als True Blood. Ich glaube, die Bücher heißen Sookie Stackhouse. Mhm. Da geht es um eine junge Frau irgendwo im tiefen Süden in den USA, die nicht Hellseher ist. Wie heißt das, wenn man...
Wahrsager?
Nee, die hört Stimmen. Fällt mir jetzt nicht ein, wie man das nennt.
Psychose?
Nee, also die kann die Gedanken lesen. Die kann die Gedanken anderer Leute lesen. Und das ist für sie sehr stressig, bis Vampire eben sich outen. Es gibt Vampire und durch dieses True Blood müssen die keine Menschen mehr aussaugen. Deswegen gehen die halt an die Öffentlichkeit. Und Vampire kann sie nicht lesen. Und das ist so die Geschichte.
Okay.
Und die ist, ich finde die sehr amüsant.
Also eine Fantasy-Geschichte.
Ja, ja, also so klassisch Vampir-Geschichte. Und die ist auf Englisch eben toll, weil die so schön mit so einem Südstaaten-Akzent gelesen ist auch.
Ja.
Mag ich sehr. Ich mag sehr Akzente.
Und deine Podcast-Tipps? Also Serial, haben
ganz
wir schon
genau,
gehört.
Ganz genau, Serial, genau. Da muss ich jetzt auch nochmal auf meine Liste gucken. Mensch Mutter ist ein toller Podcast von einer deutschen Journalistin, die mit ihrer Mutter und ihrem Bruder in der DDR aufgewachsen ist und ihre Mutter war alleinerziehend und sie spricht rückblickend jetzt nochmal mit ihrer Mutter darüber, wie das so war, in der DDR alleinerziehend zu sein.
Mensch, Mutter mit A am Ende.
Mutter, genau.
Mutter.
Ja. Ja, es ist echt nur, die macht so wirklich Interviews mit ihrer Mutter und das ist, finde ich, sehr, sehr liebevoll gemacht. Also es ist auch wirklich interessant, also was man so ein bisschen über Deutschland oder die DDR erfährt.
Und einen letzten Tipp hast du noch.
Warte mal. Ach ja, dann nochmal eine Audible-Empfehlung. Ich bin dann immer noch ein bisschen geprägt. Im Untergrund, da hat sich eine junge Journalistin auf den Weg gemacht, die letzten RAF-Terroristen zu finden.
Ja.
Und für mich ist der Podcast so toll, weil sie das mit ihrem Vater macht, der so ein Urbayer ist und der damals eben Polizist war. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Zusammenspiel zwischen Vater und Tochter. Das macht es mich so schön.
Das ist doch auch ein schönes Schlusswort. Ja. Ich danke dir, Katja, für deine Zeit. Wir haben eine Menge erfahren über Hörspiele, Hörbücher und auch Kinderbücher und auch über Literatur und was gute Bücher und Drehbücher ausmacht. Ja, und jetzt wünsche ich dir noch eine schöne Zeit hier in Brandenburg.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Sehr gerne.